Deutschlandfunk Interview.
In der Unionsfraktion sollen bis heute Abend die Masken fallen. Alle Abgeordneten müssen sagen, ob sie von der Vermittlung von Schutzmasken profitiert haben oder nicht. So will die Fraktion sicherstellen, dass nicht weitere Fälle wie der von Georg Nüßlein und Nicolas Löbel publik werden, die bei der Vermittlung von Maskenkäufen verdient haben sollen. Und die Union schlägt sich mit einer weiteren heiklen Affäre rum. Nach Lobbyismusvorwürfen hat gestern der CDU-Abgeordnete Marc Hauptmann sein Bundestagsmandat niedergelegt. Ihm wird eine Nähe zu Aserbaidschan vorgeworfen. Vor einer Woche hatte der Bundestag ja schon die Immunität des CDU-Abgeordneten Axel Fischer aufgehoben, wegen Vorwürfen über Lobbyarbeit für Aserbaidschan. Die Maskenaffäre und die Lobbyaffäre haben die Debatte über das geplante Lobbyregister neu entfacht, aber auch über die Frage, was Abgeordnete eigentlich nebenbei verdienen dürfen. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Carsten Linnemann, fordert, dass Abgeordnete weder Lobbyhonorare noch Vortragshonorare bekommen. Wäre das sinnvoll? Ein Linker, der mit Vorträgen und als Anwalt gut dazu verdient, ist Gregor Gysi, Präsident der Europäischen Linken und außenpolitischer Sprecher der linken Bundestagsfraktion. Er steht auf Platz 10 der Bestverdiener bei Nebeneinkünften. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Gysi, lassen Sie sich ausgerechnet von der Union Ihre Nebeneinkünfte kaputt machen?
Nein, das ist auch gar nicht nötig, weil bei Lobby hat er völlig recht, das ist indiskutabel. Aber zwischen Korruption und Nebentätigkeit gibt es natürlich einen Riesenunterschied. Das eine bedeutet ja, dass ich von einer Firma den Auftrag kriege, für sie unredlich einen Auftrag zu organisieren und dafür kassiere ich hohe Summen. Wenn ich als Rechtsanwalt Mandanten vertrete oder wenn ich eine Autobiografie schreibe und erstaunlicherweise die sich sehr gut verkauft und ich dann auch Buchveranstaltungen habe, ist das natürlich etwas völlig anderes.
Ja, aber Herr Gysi, man muss ja auch sagen, Sie verdienen unter anderem mit Reden sehr viel. Also Ihr Gesamtverdienst in der laufenden Legislaturperiode, der liegt bei mindestens einer 500.000 Euro. Wenn man sich das anschaut, kann man sich schon die Frage stellen, können Sie sich in der Angelegenheit noch wirklich unbefangen äußern oder ist das von wirtschaftlichen Interessen geprägt?
Also erstens sind wir bei 400.000, nicht bei 500.000, aber es spielt keine
470.000,
Rolle.
470.000, glaube ich, war es letztes Jahr.
Aber es ist was anderes. Bei Reden ist das ja auch viel seltener bei mir. Und das, finde ich, löst bei mir so eine Art Genugtuung aus. Wenn die Bank mich einlädt, einen Vortrag zu halten zur Finanzwirtschaft und überhaupt, wie ich das alles einschätze, die ja mit mir 90, 91, 92, 93 nicht mal ein Wort gewechselt hätten, dann finde ich das sogar ganz witzig. Aber ich habe nichts dagegen. Wenn das untersagt wird, wird es eben untersagt. Ich finde für Rechtsanwälte richtig, wenn sie weiterarbeiten, weil wenn sie ausscheiden aus dem Bundestag, müssen sie ja zurück in ihr berufliches Leben. Beamtinnen und Beamte haben den großen Vorteil, dass sie einen gesetzlichen Anspruch auf die gleiche Tätigkeit haben. Menschen in anderen Berufen haben diesen Anspruch nie. Und eine Autobiografie war doch etwas, was auch politisch gewirkt hat, im Osten und im Westen und auch die Buchveranstaltung dazu. Ich wusste ja nicht, dass ich den Zeitpunkt so richtig gewählt habe, dass ich das Buch eben sehr gut in Ost und West verkaufte. Und das macht neben den Buchveranstaltungen oder beides zusammen den Hauptanteil meiner Nebeneinnahmen aus. Deshalb habe ich da auch gar kein schlechtes Gewissen.
Aber ich kann festhalten, also Sie stimmen eigentlich Carsten Linnemann von der Union zu und sagen, eigentlich Redehonorare und auch Lobbyhonorare sollte man nicht mehr haben.
Also Lobbyhonorare auf keinen Fall. Bei Redehonoraren muss man etwas differenzieren. Wenn ich zum Beispiel, ich war ja Gastprofessor, Vorlesungen an der Universität halte oder wenn ich juristische Vorträge ausarbeiten muss, ist das etwas anderes, als wenn ich eine reine politische Rede halte. Also was ja völlig absurd wäre, habe ich auch nie gemacht, Reden auf Kundgebung oder weiß ich was, sich bezahlen zu lassen, auch noch von der eigenen Partei.
Ja, aber Herr Gysi, man muss sagen, es gibt ja durchaus auch Interessenkonflikte, die da entstehen. Also auch bei Ihnen beispielsweise. Sie waren 2020 Keynote-Speaker beim Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, haben da bis zu 15.000 Euro verdient. Wie viel genau, weiß man nicht. Und auf der Website der Linken steht, Zitat, der Einfluss der Pharmaindustrie ist auf allen Ebenen zurückzudrängen. Herr Gysi, auf welcher Ebene genau drängen Sie den Einfluss der Pharmaindustrie zurück, wenn Sie sich von ihr bezahlen lassen?
Also dadurch, dass ich Ihnen erkläre, was Sie bisher falsch gemacht haben und weshalb Ihr Wirken so einseitig ist.
Aber das können Sie als Politiker im Bundestag tun. Dafür müssen Sie nicht 15.000 Euro von denen bekommen, die Sie kritisieren.
Das waren es weniger als 15.000. Sie nehmen jetzt den Höchstbetrag der Stufe. Das war es natürlich nicht.
Wie viel waren es denn?
Es war deutlicher. Das sage ich jetzt nicht, weil ich es aus dem Kopf auch gar nicht weiß.
Aber wieso sagen Sie das nicht? Die linke Fraktion steht ja für genaue Einkünfte. Die linke Fraktion sagt ja, wir müssen die Einkünfte genau...
nicht verlangt wird und Sie nicht über dem Gesetz stehen. Und außerdem habe ich es jetzt nicht im Kopf, dann würde ich was Falsches sagen, dann würden Sie mich gleich wieder korrigieren. Ich schaue gerne nochmal nach. Der Witz ist doch, dass die pharmazeutische Industrie mich einlädt und dann einen Vortrag bekommt, über den sie sich ärgern. Und dann diskutieren sie mit mir. Und trotzdem löse ich den einen oder anderen Gedanken aus, ob es vielleicht, ich sag mal ein Beispiel, wirklich ist, dass ich alles rechnen muss. Die Pharmaindustrie forscht eben nur bei Krankheiten, die häufig auftreten. Seltene Krankheiten interessieren sie nicht, aber die Menschen leiden darunter viel mehr. Und ich finde das sogar gut, wenn einer mal hinkommt und ihnen das sagt. Und wenn sie mich dazu sogar einladen, ich meine, ob sie mich wieder einladen, weiß ich nicht, sie haben es ja nicht nochmal getan, dann macht mir das auch eine gewisse Freude. Außerdem
ja,
war
aber
das
Herr
in
Gysi,
einer Zeit,
können Sie da nicht
außerdem
verstehen?
War das in einer Zeit, als ich noch nicht so richtig von der Fraktion gefordert war. Das ist inzwischen ganz anders, weil ich jetzt der außenpolitische Sprecher bin und da nehme ich alle politischen Termine wahr, die ich habe. Und deshalb ist so ein bisschen diese Zeit auch vorüber. Aber ich gehe gerne zu Leuten, die mich einladen, weil sie überhaupt nicht einverstanden sind mit dem, was ich sage, es aber trotzdem hören wollen.
Ja, aber da entsteht ja trotzdem der Eindruck, der lässt sich bezahlen, der lässt sich möglicherweise auch kaufen. Und wäre es dann nicht ethisch korrekter zu sagen, ich mache das für umsonst und das ist ein Meinungsaustausch? Das wäre ja eine linke Position. Warum vertreten Sie die
nicht? Das mache ich ja auch. Der Honorarvorschlag kommt ja nie von mir, sondern von Ihnen. Und ich sage, na sollen Sie doch. Dafür, dass Sie meine Meinung sich anhören müssen. Und das machen Sie ja dann
auch. Ja, aber Sie könnten auch sagen, ich nehme kein Geld.
Ich bin doch nicht käuflich, sehen Sie mal, weil ich doch gar keinen Einfluss darauf habe, weder auf den Gesundheitsminister noch auf andere. Ich versuche es auch gar nicht. Wissen Sie, da ich als ehrlich gelte, wird auch gar nicht versucht, mich dafür zu gewinnen. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Firma wirklich meinte, mir Geld anzubieten dafür, dass ich sie irgendwie protegiere. Mache ich natürlich auch nicht, käme für mich gar nicht in Frage. Ich kenne ja auch das Strafrecht, abgesehen davon, dass es für mich auch politisch und moralisch nicht in Frage käme. Und deshalb finde ich das nicht so schlimm, was Sie da so anzweifeln. Ich finde das sogar eher witzig. Also am liebsten würde ich immer solche Vorträge, gerade bei der Pharmaindustrie, gerade bei Banken, halten. Ich meine, ich bin derjenige, der immer sagt, die großen Konzerne und großen Banken sind viel zu mächtig. Sie müssen entweder verkleinert oder vergesellschaftet werden.
Ja.
Und das sage ich Ihnen dann auch.
Aber passt das tatsächlich ethisch?
Darüber und ich bin von Ihnen letztlich nicht in der Form bezahlbar, wie Sie das verstehen, weil sich meine Meinung nicht ändert. Die hat sich schon seit Jahren und Jahrzehnten nicht geändert.
Aber passt das, Herr Gysi, passt das tatsächlich zu der Ethik Ihrer Partei? Also ist es angemessen, sich nebenbei da so gut bezahlen zu lassen, wenn man eigentlich kämpft für die Probleme von Geringverdienenden? Sie sind der Topverdiener.
Viele, die verdienen noch sehr viel mehr, verstehen Sie? Ich verstehe gar nicht, woher Ihr Neid kommt.
Das ist kein Neid, das ist eine Frage nach ethischen Kriterien.
93, 94 bin ich behandelt worden wie der letzte Dreck. Und jetzt gibt mir das auch ein bisschen Genugtuung, dass die Leute sich doch wünschen, dass ich meine Inhalte ihnen näher bringe. Im Übrigen mache ich das meiste, was ich mache, selbstverständlich umsonst. Ich würde ja nie, weiß ich was, von Leuten etwas verlangen. Mache ich sowieso nicht. Und wenn es mir angeboten wird, dann entscheide ich danach. Im Übrigen spende ich auch sehr viel und das macht mir auch Spaß. Ich kriege Geld, sagen wir mal, von der Pharmaindustrie und dann mache ich eine große Spende in meinem Wahlkreis oder anderswo und die freuen sich und dann sage ich denen sogar, das habe ich von der Pharmaindustrie bekommen, dann freuen sie sich noch mehr. Man muss natürlich sehen, es bleibt ja immer nur in etwa die Hälfte übrig, der Rest geht ja an Steuern und Abgaben ab. Und wissen Sie, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Die Wertschätzung, die inzwischen entstanden ist für meine Sichten und für die Art, die Dinge zu erklären, ja, ich sage noch einmal, das genieße ich auch etwas. Und deshalb habe ich die moralischen Schwierigkeiten, die Sie aufschreiben, nicht. Wissen Sie,
das könnte man ja als Linker haben, tatsächlich Wertschätzung
ja,
und Geld gleichzusetzen.
Haben, aber
ne?
Wissen Sie, das sind meistens Leute, die sowieso keine Angebote bekommen. Die
also stellen Sie sagen,
dann
es
immer
ist
solche
Neid.
ethischen Theorien auf. Wissen Sie, das ist für mich auch nicht wichtig. Ich bin jetzt 73. Das Finanzielle ist nicht mehr das, was mich prägt. Aber ich bin gerne auch großzügig, nicht nur in meinem Wahlkreis, auch anderswo. Und Und das soll auch so bleiben.
Ja, und wenn Sie so stolz darauf sind.
Wenn ich mehr Möglichkeiten zur Großzügigkeit habe, dann nutze ich die immer noch besser. Ich kriege das und verteile es als andere.
Genau, und Herr Gysi, wenn Sie so stolz darauf sind, dann müssten Sie ja auch eigentlich dafür sein, dass die Einkünfte genau beziffert werden. Das fordert ja die linke Fraktion. Das würden Sie auch machen durchaus.
Ja, na, selbstverständlich. Ich war von Anfang an dafür, aber ich richte mich natürlich auch immer nach den Gesetzen. Ich gebe ja übrigens dem Bundestagspräsidenten, schreibe ich immer die exakte Summe. Und die ordnen das dann in Stufen ein.
Okay, und dann lassen wir uns noch auf das Lobbyregister schauen. Sie haben das eben schon angesprochen, die Frage, welche Rolle Rechtsanwälte da spielen sollen. Es gibt da so eine Sonderrolle, dass die eben die Namen ihrer Mandantinnen und Mandanten nicht offenlegen müssen, auch die Branche nicht. Was ist da Ihre Haltung? Sollte das Anwaltsgeheimnis tatsächlich wichtiger sein als die Transparenzpflicht?
Ja, auf jeden Fall.
Warum?
Weil die Mandanten haben einen absoluten Vertrauensschutz. Und wenn ich den breche und sage, sie beauftragen mich als Rechtsanwalt, aber ich bin auch Bundestagsordner, ich muss sofort ihren Namen bekannt geben, ich muss bekannt geben, worum es ihnen geht, was sie mir erzählt haben, etc., dann müssen wir das ganze Recht ändern. Die anwaltliche Schweigepflicht ist wichtig. Auf der anderen Seite gebe ich aber zu, hier kann es Konflikte geben. Zum Beispiel ist Folgendes geregelt. Wenn ich einen Mandanten gegen die Bundesrepublik Deutschland vertrete, dann muss ich den Bundestagspräsidenten informieren. Mehr nicht. Ich darf es, aber ich muss informieren. Also stellen Sie sich mal vor, eine Beamtin oder ein Beamter, der rausfliegt, beauftragt mich. Dann arbeite ich als Anwalt gegen die Bundesrepublik Deutschland. Aber das bringt mir ja keine Punkte bei der Regierung. Ganz im Gegenteil. Schwieriger ist es, und das mache ich natürlich gelegentlich, zum Beispiel bei ehemaligen Mitarbeitern des Verfassungsschutzes, macht es mir sogar Freude, sie zu vertreten. Aber schwieriger ist es, wenn ein Anwalt im Bundestag sitzt und die Regierung vertritt. Da würde ich zum Beispiel so ein paar Festlegungen treffen. Nur was wir nicht machen können, ist zu sagen, der Anwalt darf als Anwalt nicht mehr arbeiten, weil wir ihm dann die Existenzgrundlage entziehen für den Fall, dass er ausscheidet aus dem Bundestag. Und wir haben ja alle 4 Jahre eine demokratische Wahl, wo man eben auch wieder ausscheiden kann. Ein Lobbyregister brauchen wir aber trotzdem. Wissen Sie, was mich stört, ist, die Konzernchefs haben immer einen Zugang zu Frau Merkel, vielleicht noch der eine oder andere Gewerkschaftsboss, auch noch Kirchenvertreter und es gibt ganze gesellschaftlichen Gruppen, denen das schwer gemacht wird, den kleinen Unternehmen, Solo, Selbstständigen, den mittelständischen Unternehmen, vor allen Dingen auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder gar Hartz-IV-Empfängerinnen und Arbeitslosen etc. Und das muss jetzt mal öffentlich werden. In Washington habe ich bewundert, dass die Leute sogar Schilder tragen. Da steht drauf, dass sie Lobbyist der chemischen Industrie sind. Und bei uns herrscht da eine Geheimniskrämerei, die wir unbedingt überwinden müssen, um zu wissen, wieso eigentlich manche Entscheidung in der Politik zustande kommt.
Soweit der linken Politiker Gregor Gysi und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.